Vielen herzlichen Dank nochmal auch für die Einladung, Philipp, für das Vertrauen, das ihr mir entgegenbringt. Es soll um sein Wort heute gehen. Wie würdest du reagieren, wenn plötzlich, vielleicht vor dem Schlafengehen, dir ein Engel erscheinen würde und dich fragen würde, du hast 3 Wünsche frei. Du kannst dir wünschen, was du willst. Du möchtest doch glücklich sein. Was wären deine 3 Top-Wünsche? Was würdest du dir wünschen? Ganz ehrlich, so spannend das auch klingen mag, ich bin froh, dass mich noch nie ein Engel mit so einem Angebot aufgesucht hat, denn ich glaube, ich wüsste gar nicht, was ich so auf die Schnelle wirklich mir wünschen könnte, was wirklich ausnahmslos gut sei und mich absolut glücklich machen würde. Denn was wirklich Glück bedeutet, ist gar nicht so einfach zu definieren. Man spricht von einem Glücksgefühl, von anhaltender Glückseligkeit, vom Lebensglück. Aber was ist das letztlich, was uns Menschen wirklich glücklich macht? In den Vereinigten Staaten von Amerika ist das Streben eines jeden Menschen nach Glück ein absolutes Grundrecht. The pursuit of happiness, das Streben nach Glück, ist schon in der Unabhängigkeitserklärung festgeschrieben. Wirtschaft, Wohlstand und Frieden sollen uns doch alle glücklich machen in dieser Welt. Darum geht es auch immer wieder in der Politik. Und natürlich ist die Förderung des individuellen menschlichen Glückstrebens heute auch ein Gegenstand der Forschung und Beratung. Und so wird geforscht in der Neurobiologie, der Medizin, der Soziologie, der Philosophie, auch der Psychotherapie, wie der Mensch noch glücklicher werden kann. Manche Leute glauben tatsächlich, dass sie dann erst wirklich glücklich sind, wenn sich alle ihre Wünsche erfüllen. Aber ist der Mensch wirklich erst dann glücklich, wenn alle seine Wünsche erfüllt sind? Ist das das höchste Lebensglück? Eines steht fest, wir Menschen sehnen uns alle ausnahmslos nach Glück. Keiner von uns ist heute in diesen Gottesdienst gekommen ohne diese Motivation, ohne diesen Antrieb. Das bestätigt auch schon der große Mathematiker Blaise Pascal, der einmal sagte, alle Menschen streben nach Glück, welch unterschiedliche Mittel sie auch anwenden, alle dienen diesem Ziel. Der Wille macht nicht den kleinsten Schritt ohne dieses Ziel. Das ist das Motiv jedes Handelns, jedes Menschen, sogar denen, die sich erhängen. Auch wenn sich ein Mensch das Leben nimmt, sucht er letztlich nichts anderes als glücklich zu sein. Und er glaubt, wenn er dann nicht mehr ist, wenn der Schmerz aufhört, was auch immer der Schmerz auch sei, dann ist er wirklich glücklich. Aber wo kann man diese unstillbare Sehnsucht nach Glück stillen? In unserer Welt sehen wir, die Menschen versuchen sie zu stillen durch einen schönen Urlaub in einer wunderbaren Landschaft, durch Kreativität und Erfolg und Geld und Ansehen, durch sexuelle Erfahrungen, durch verrückte Sportarten, manche durch Drogen oder sogar durch Askese und so weiter. Doch die Sehnsucht nach Glück bleibt. Und ich möchte mit uns heute einen sehr bekannten Psalm betrachten. Die Bibelleser kennen ihn sicherlich, haben ihn schon oft gelesen. Psalm 73. Da kommt der Dichter zu dem Schluss, du Gott bist mein Lebensglück. In deiner Gegenwart, in deiner Nähe, da bin ich glücklich. Aber das war nicht immer seine Erfahrung. Bevor er zu dieser Glaubensüberzeugung zurückfand, musste er durch einen innerlichen Zweifelskampf, vielleicht auch eine Art dunkle Nacht der Seele hindurchgehen. Fast wäre er emotional aufgerieben worden, fast hätte er in der Dunkelheit seiner Zweifel die Orientierung verloren. Psalm 73 ist ein Lied Asaphs. Asaph war ein Levit, der von König David den Auftrag bekam, für den Gesang in den Gottesdiensten zu sorgen. Heute würden wir sagen, es war vielleicht ein Lobpreisleiter, ein frommer Mann mit einem sehr wichtigen Dienst im Gottesdienst. Und so beginnt er dieses Lied mit den Worten, sein Psalm Asaphs, ganz sicher, Gott ist voller Güte gegenüber Israel, gegenüber all denen, deren Herz frei von Schuld ist. Ich aber wäre fast gestrauchelt, nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Aber wie schon gesagt, zu dieser Schlussfolgerung kam Asaph erst nach langem Ringen und inneren Kämpfen. Was war sein Problem? Was war seine Versuchung? Nun, der Chefmusiker Asaph, er war davon ausgegangen, wenn man fromm ist, wenn man jeden Tag im Tempel Gottes dient, dann muss es doch einem gut gehen. Da muss doch das Leben gelingen. Da hat man ja Gott auf seiner Seite. Und weil es Asaph nicht gut ging, beginnt er an der Güte Gottes zu zweifeln und die Dinge aus dieser rein menschlichen Perspektive zu sehen. Aus seiner, ich habe es mal so genannt, Zweifelsperspektive, schreit er im Grunde auf, Gott, wo bleibt mein Lebensglück? Lesen wir die Verse 2 bis 12. Ich werde immer dazwischen ein bisschen auslegen und ein bisschen das kommentieren. Vers 2, ich aber wäre fast gestrauchelt, nur wenig fehlte und meine Füße wären ausgeglitten. Warum denn? Was hat dich aus deinem geistlichen Gleichgewicht gebracht, Asaph? Vers 3. Denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Er sah, wie die Gottlosen ihr Leben im Hier und Jetzt lebten, wie es ihnen anscheinend in ihrem egozentrischen Lebensstil ganz gut ging. Und plötzlich schlich sich die grüne Krankheit. Wisst ihr, was die grüne Krankheit ist? Das kommt von Shakespeare. Der Neid. Ich weiß, ihr lebt hier in Tübingen und naja, grün ist hier bei vielen die Lieblingsfarbe, aber Shakespeare nannte den Neid die grüne Krankheit. Neid ist doch dieses zerstörerische Gefühl, wo man dem anderen den Erfolg, den Besitz, die Gesundheit, das gute Leben und was weiß ich was noch alles missgönnt. Gott, das ist unfair, das ist ungerecht, ich verstehe das nicht. Wo bleibt denn mein Lebensglück? Ich bemühe mich hier fromm und gerecht zu leben, jeden Sonntag singe ich dir im Gottesdienst und mir geht es so bescheiden, während die Gottlosen, denen du Schnuppe bist, in Wohlstand leben. Fühlen sich wohl in ihrer Haut, das Leben gelingt ihnen. Vers 4, bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Nun offensichtlich hat man eine verzerrte Realitätswahrnehmung, wenn man anfängt, die Dinge aus der Zweifelsperspektive zu betrachten. Denn sehr wohl leiden auch die Gottlosen manche Qualen bis zu ihrem Tod. Aber wenn man anfängt, daran zu zweifeln, dass Gott gut ist und der Neid Raum gewinnt in unseren Herzen, dann wird auch unser Blick für die Realität benebelt. Man sieht die Dinge nicht mehr klar. Vers 5. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Darum tragen sie ihren Stolz zur Schau wie eine Halskette. Gewalt umgibt sie wie ein Gewand. Die Menschen, die sogenannten Gottlosen, die Menschen hier ohne Gott, sie leben nur für sich. Erfolg und Geld haben sie. Ihr Stolz, ihr Ego ist das Wichtigste im Leben. Und sie nehmen sich selbst sehr wichtig und nehmen nicht viel Rücksicht auf andere. Vers 7, ihre Augen blicken aus einem fetten und feisten Gesicht. Aus ihren Herzen quellen böse Pläne hervor. Sie verhöhnen und unterdrücken andere durch die Bosheit ihrer Worte. Von oben herab reden sie stolz daher. Ihr Maul reißen sie weit auf. Weder Himmel noch Erde bleiben von ihren Lästereien verschont. Mit anderen Worten, diese Leute, die werden nicht nur mit einem guten Leben beschenkt, mit Wohlstand und angebliche Sorglosigkeit, sondern sie sind auch noch äußerst arrogant, prahlerisch, hochnäsig. Sie verspotten andere und sie reden so, dass sie von vielen gehört werden. Ich lese das und da muss ich an unsere modernen Medien denken, wenn ich diese Verse lese. Was wird doch heute gerade über die modernen Medien gespottet und auch prahlerisch geredet? Und KI macht es noch schlimmer. Schnell kann man auch mal ein Bild generieren und sich selbst als Erlöser präsentieren. Man reißt seinen Mund weit auf, prahlt in seine Selbstverwirklichung. Und das wissen wir alle, das geschieht heute ja nicht nur in Unterhaltungsshows, sondern das geht bis in die Politik hinein. Was wird da gelästert übereinander und über den anderen hergezogen, diffamiert? Es ist manchmal nur peinlich und erschreckend, was für eine Verrohung in unserer Gesellschaft geschieht und stattfindet. Twitter und Facebook und Insta und YouTube und TikTok und was weiß ich, was es noch alles gibt. Die sozialen Medien machen es möglich, dass heute sehr leicht jeder über alles und jeden seinen Senf sozusagen abgeben kann. Vers 10, darum laufen ihnen auch so viele Leute nach und nehmen ihre Worte gierig auf wie Wasser. Auch heute noch glauben viele, ja, wenn es im Fernsehen kommt und oder wenn es mein Lieblingsinfluencer sagt mit Überzeugung, dann muss es doch stimmen. Und man nimmt diese Worte leider oft unzensiert auf wie Wasser und wird dabei subtil beeinflusst. Die Algorithmen und die Aufmerksamkeitsökonomie sind die Instrumente, die unsere Informationsnutzung dann auch maßgeblich beeinflussen. Ich habe mal eine Statistik gelesen, 12 Jahre und 3 Monate verbringt der Mensch nach einem Leben mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 80 Jahren vor dem Fernseher. Und die Handynutzungszeit hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Menschen verbringen im Durchschnitt 3,7 Stunden. Statistik geht da natürlich auch auf die unterschiedlichen Altersgruppen ein. aber der Durchschnitt von allen 3,7 Stunden täglich am Smartphone. Vers 11. Und dabei sagen sie auch noch, wie sollte Gott von unserem Tun etwas wissen? Er, der Höchste, bekommt doch gar nichts mit. Dass es einen Gott gibt, der Schöpfer ist und der über allem steht und vor dem wir uns alle verantworten müssen. Das glauben heute die wenigsten Menschen. Wo kommt Gott überhaupt noch in unseren Medien vor? Wenn dann nur oft mit Spott oder mit Distanz oder mit kritischen Bemerkungen. Vers 12, ja, sie verachten Gott, haben aber keine Sorgen und häufen auch noch Reichtum an. Wenn wir anfangen, die Welt aus der Zweifelsperspektive zu betrachten, das heißt, wenn wir anfangen, an der Güte Gottes zu zweifeln, dann schleicht sich sehr schnell der Neid an und kurz darauf schwelgen wir im Selbstmitleid. Denn letztlich speist sich dieses neidische Gefühl aus diesem jämmerlichen Gefühl des Selbstmitleids. Niemand beachtet, was ich tue. Alle haben es besser als ich. Wie geht es mir doch so schlecht? Charles Swindoll, Theologe, Prediger, schon älterer Mann, der sagte einmal über Selbstmitleid: Hätschle und hege es, solange es noch ganz klein ist, und du wirst in kürzester Zeit eine Bestie, ein Monster, ein tobendes, gemeines Scheusal in den Händen halten, das deinen gesamten Organismus mit dem Griff der Bitterkeit und des Wahns infizieren wird. Hören wir mal, wie das bei Asaf klingt, Vers 13. Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Ach, ich Armer, wie geht es mir doch so schlecht? Den ganzen Tag werde ich vom Unglück geplagt. Am liebsten würde ich gar nicht mehr aufstehen. Das geht tief. Und wenn man das so liest, dann hört man heraus auch diese Sprache des Selbstmitleids. Geben wir ihm Raum in unserer Seele, dauert es nicht lange und das Gift der Bitterkeit beginnt sich auszubreiten und uns ebenso zu infizieren. In Vers 24 bekennt Asaf auch seine Bitterkeit, als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte. Merken wir, in was für einen zerstörerischen Teufelskreis man hineingerät, wenn man anfängt, dem Zweifel Raum zu geben in seinem Herzen. Aus dem Zweifel und dem Neid und dem Selbstmitleid sprießt dann auch noch die Bitterkeit hervor. Und dann finde ich hier Vers 15 beeindruckend. Trotz seiner inneren Frustration, seiner Zweifel, fasst Asaf den Entschluss, nichts zu reden, was irgendwie einem Gotteskind zum Anstoß oder zum Schaden hätte werden können. Er ist sich seiner Verantwortung gegenüber der Gemeinde der Erwählten bewusst. Und deshalb will er auf keinen Fall zynisch reden. In Vers 15 sagt er: Hätte ich jemals gesagt, ich will genauso daherreden wie jene Gottlosen, dann hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, die zu deinen Kindern gehören. Diese Rücksichtsnahme finde ich auch sehr weise. Wenn man so in einer inneren Krise ist, ist man vielleicht versucht, auch mal das, was man tief drinnen fühlt, zu verbalisieren, anderen zu sagen, und das kann dann nicht gute Auswirkungen haben. Und da ist er sehr weise und er sagt, ich will auf die anderen Rücksicht nehmen. Vers 16, und so dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich. Jegliches menschliche Nachdenken, Rationalisieren über Gottes Wege und Gedanken, die brachten ihn hier nicht weiter. Wenn wir in diesem Zweifelskreis stecken bleiben, kommen wir oft nicht weiter. Da haben wir oft das Gefühl, Gott ist unfair, ich komme zu kurz, denn da draußen, den Gottlosen, denen geht es so gut und ich muss leiden, ich werde benachteiligt. Wo bleibt denn mein Lebensglück? Nun denkt jetzt vielleicht jemand, ein gestandener Christ, naja, da mag es ja manche geben, die wie dieser Asaf, die so einen Tunnelblick mal haben und tatsächlich die Nichtchristen beneiden. Ich habe damit kein Problem. Ich weiß, wenn man unter die Oberfläche schaut, dann wird man schon feststellen, dass sie auch nicht so glücklich sind, wie das nach außen mal scheint. Der Psalm hat auf mich wirklich keine große Anwendung. Wer vielleicht so denkt, den möchte ich heute trotzdem nicht ohne Anwendung lassen. Denn es kann gut auch sein, dass wir oft gar nicht die Gottlosen beneiden. Aber wir beneiden unsere eigenen Glaubensgeschwister, denen es besser geht als uns. Und das ist genauso schlecht, weil wir dann genauso in diesem Zweifelskreis eigentlich drinstecken. Luther hat mal gesagt, zu viele Christen beneiden die Sünder um ihr Vergnügen. Nun, vielleicht gehörst du nicht zu denen, aber der Spruch geht weiter. Und die Heiligen um ihre Freude, weil sie beides nicht haben. Da hat vielleicht einer eine besondere Gabe. Vielleicht kann er besser singen oder besser predigen oder ist praktischer veranlagt. Er kann einfach etwas besser als ich in einem gewissen Bereich. Und wenn man ehrlich ist, muss man zugeben, manchmal spürt man dann, wie diese Neidpulsader anfängt, ja, zu pulsieren. Es gibt Dinge, die den Neid schüren können. Die gute Ehe des anderen, die Kinder des anderen, die, wie man meint, vielleicht mehr Anerkennung finden als meine Kinder, die Arbeitsstelle, der bessere Verdienst, die Ausbildung des anderen. Es gibt viele Dinge, die andere haben, die ich nicht habe. Oft merkt man es gar nicht, wie schnell man in diesen Teufelskreis, nenne ich es mal so, des Zweifels und wo Neid und Selbstmitleid und Bitterkeit ihr Unwesen treiben, hineingerät. Neid, ihr Lieben, ist wirklich eine zerstörerische Krankheit. Sie zerfrisst die Seele. Man beginnt, sich mit anderen zu vergleichen und da beginnt das Unheil. Kierkegaard hat auch schon mal gesagt, alle Not beginnt mit dem Vergleichen. Und die Bibel, sie ist voll mit Beispielen über Neid. Kain und Abel. Wer fällt euch da noch ein? Josef und seine Brüder, Jakob und Esau, Lea und Rahel, Herodes,
Saul und David.
Könnt ihr auch sagen, Herodes und Jesus, da war auch dieser Neid da. Und auch selbst zwischen den Jüngern finden wir ihn. Und Petrus sagt, oder er mahnt uns, wir sollen den Neid ablegen, er ist höchst zerstörerisch und gefährlich, in 1. Petrus 2, Vers 1. Er macht bitter, er macht grob, er macht nörgelisch. Und letztlich zerstört er immer Beziehungen. Und deshalb ist es so wichtig, ihr Lieben, jegliche Neid, wo wir versucht sind und der sich in unsere Seele einnisten will, rechtzeitig zu erkennen und wie Asaf mit Gottes Hilfe uns in einen anderen Kreis hineinbewegen, um die richtige Perspektive wieder zu bekommen. Bei Asaf gab es diesen Wendepunkt, und zwar nicht, weil er plötzlich alles verstanden hätte, wie das funktioniert mit Gott und dem Leben und dem Reichtum. Er konnte sich immer noch keinen Reim machen und manche Beobachtungen nicht einordnen. Die Gottlosen waren immer noch reich und gesund und feist und lästerhaft, aber der Sichtwechsel, der Blickwechsel in seinem Leben begann, als er in Gottes Gegenwart trat. Da änderte sich die Blickrichtung. 16 Verse lang hat er gerätselt, warum böse Menschen Erfolg haben und warum er leiden muss. Aber dann geht er ins Heiligtum. Das Heiligtum war der Ort, wo Gott angebetet wurde, wo die Schaubrote und der Räucheraltar und der goldene Leuchter standen. Und da erkennt er das ganze Bild. Da wird er überwältigt von der Größe und der Herrlichkeit und der Majestät Gottes. Und da im Heiligtum bekommt er wieder die richtige Perspektive. Und er entdeckt aufs Neue, was er schon vorher wusste, aber in der Zweifelsphase nicht mehr sehen konnte. Nämlich genau das, Gott ist gut und er ist gerecht. Und am Ende wird das Böse nicht das letzte Wort haben. Die Bösen und die Gottlosen bewegen sich auf einem gefährlichen Weg zur eigenen Selbstzerstörung. Was sie jetzt haben, ist nur ein Traum. Die handfeste Wirklichkeit kommt erst später. Und ich habe diesen zweiten Teil dieses Liedes überschrieben, die Vertrauensperspektive. Gott ist mein Lebensglück. Hören wir uns die Worte Asafs an oder lest sie mit in euren Bibeln. Er beschreibt das so wunderschön. So dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich. So lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging, dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Ganz sicher, du stellst sie auf rutschigen Boden, du lässt sie stürzen und in Trümmern liegen bleiben. Im Nu werden sie vernichtet, ein schreckliches Ende finden sie. Wie man einen Traum gleich nach dem Erwachen vergisst, so lässt du, Herr, ihren Anblick verschwinden, sobald du dich zum Gericht erhebst. Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Aber nun bleibe ich für immer bei dir. Und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst, du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche, und das für immer. Ganz sicher, wer sich von dir los sagt, der wird umkommen. Du vernichtest alle, die dir treulos den Rücken kehren. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn. Ja, auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weiter erzählen. Ihr Lieben, aus der Perspektive des Heiligtums. Das heißt für uns heute aus der Perspektive der Nähe Gottes, aus der Vertrauensperspektive in der Gemeinschaft mit Gott und den Seinen, in der Stille der Anbetung, erkennen wir, dass ein souveräner, ein heiliger und guter Gott unser ganzes Leben in der Hand hält und dass wir wirklich nicht die Dummen sind, auch wenn das nach außen hin so den Anschein haben mag. Wir merken in diesem zweiten Teil des Psalms, dass dieser innere Schmerz, diese Unsicherheit, die Bitterkeit, die Verwirrung gewichen sind. Und der Psalmist sich der Gegenwart Gottes erfreuen kann. Asaf gesteht ein, wie töricht und unwissend war ich, wie so ein unvernünftiges Tier, das sich nur noch von seinen Instinkten leiten ließ. Nun aber, nachdem er sich der Gegenwart Gottes ganz neu bewusst wird, heißt es, ich bin immer bei dir und ich bleibe bei dir, denn du hältst mich fest, auch dann, selbst dann, wenn ich loslasse. Du leitest mich und bewahrst mich und zum Schluss nimmst du mich bei dir auf. Das ist die Vertrauensperspektive, in der wir sagen können, Gott, du bist mein Lebensglück. Asaf, dank Gott, dass ihn trotz der Zweifel an seiner Güte und Gerechtigkeit die ganze Zeit festgehalten hat. Und das ist das Wunderbare, das ist Gnade, ihr Lieben. Wenn wir Krisen durchleben und selbst der Neid und das Selbstmitleid, das Leiden überhaupt, uns ins Grübeln und Zweifeln bringt, unser Gott bleibt treu. Und er wird uns nicht loslassen, wenn wir seine Kinder sind, sondern uns leiten und uns in seine Herrlichkeit bringen. Und dann folgt in Vers 24 ja, diese wunderschönen Anbetungsworte. Ich lese sie mal nach der Luther-Übersetzung. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Im Grunde sagt er, du bist mir mehr wert als alles andere auf der Erde und im Himmel. Das ist wahre Anbetung, ihr Lieben. Da stehen nicht die Gaben, nicht die Geschenke im Mittelpunkt, die wir von Gott bekommen haben und die wir eigentlich jetzt schon auf dieser Erde genießen können, und auch nicht die Gaben, die wir einmal im Himmel genießen werden, stehen im Mittelpunkt. Nicht einmal die Erlösung und die Vergebung und das ewige herrliche Leben im Himmel stehen im Mittelpunkt, sondern Gott selbst. Der Psalmist weiß jetzt, die größte aller Gaben ist die, Gott zu kennen, ihn zu lieben und in seiner Gegenwart zu sein. Wenn ich dich nur habe, so sagt er, nichts anderes wünsche ich mir. Wo du bist, ist der Himmel. Nur dich anzuschauen genügt. Tozer, A.B. Tozer hat einmal passend dazu gesagt, Gott will um seiner selbst willen und ohne Hintergedanken geliebt sein, indem wir darauf vertrauen, dass er alles gibt, was für uns nötig ist. Ihr Lieben, das Wichtigste im Leben ist es, Gott so kennenzulernen, dass wir ihn mit unserem ganzen Wesen lieben können. wer sich mit weniger zufrieden gibt oder kurz davor stehen bleibt, glaube ich, hat den Sinn und Ziel und Zweck der Erlösung noch nicht ganz verstanden. Wenn ich dich nur habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Es gibt eine Predigt von dem Kirchenvater Augustinus mit dem Titel Über die reine Liebe Gottes. Und da fordert er seine Hörer heraus, sich vorzustellen, Gott würde zu ihnen kommen und ihnen eine Frage stellen. Mit einer Geschichte wollte der Kirchenvater, dass seine Hörer sich selbst prüfen, wie ihre Liebe zu Gott ist, ob sie das erste und wichtigste Gebot, Gott zu lieben, mit ihrem ganzen Herzen und ihrer ganzen Kraft und ihrer ganzen Hingabe wirklich tief verinnerlicht hatten und aus diesem heraus lebten. Im Grunde forderte er sie heraus, ob sie mit Asaf von ganzem Herzen sagen können, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Augustinus sagt in seiner Predigt, stell dir vor, Gott käme zu dir und würde dir ein Angebot machen, einen Deal vorschlagen. Ich gebe dir alles, was du willst. Du kannst die ganze Welt besitzen. Nichts wird für dich unmöglich sein. Du wirst unendliche Kraft haben. Es wird keine Sünde mehr geben, nichts Verbotenes. Du wirst nie krank werden, nie leiden, nie sterben. Alles, was du dir wünschst, wirst du haben, jederzeit. Und dann fügt Gott nur eine einzige Bedingung hinzu. Wenn du dieses Angebot annimmst, wirst du mein Angesicht niemals sehen. Und Augustinus fragt, würdest du dieses Angebot annehmen? Wenn du es ablehnst, so sagt er, dann liebst du Gott aus reinem Herzen. Denn überlege, was du in dem Moment getan hast. Du hast nicht nur die Welt aufgegeben, du hast auf alles verzichtet, was man sich nur erträumen kann, auf jede mögliche Welt, auf jedes denkbare Glück, nur um Gott selbst nicht zu verlieren. Und dann stellt Augustinus eine noch tiefere Frage. Hast du in deinem Innern ein Frösteln gespürt, als du die Worte hörtest, du wirst mein Angesicht nie sehen? Dieses Frösteln, sagt er, ist das Kostbarste in dir. Denn der Schauder, den du fühlst, wenn du dran denkst, niemals Gottes Angesicht zu sehen, ist deine reine Liebe zu Gott. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wer das mit Asaf von ganzem Herzen sagen kann, der hat verstanden, was Augustinus hier mit seiner Geschichte sagen wollte. Und er weiß auch, Gott ist nicht nur ein Weg oder ein Mittel zu meinem Glück, sondern er selbst ist mein Glück. Möge der Heilige Geist in unserem Leben weiter wirken, dass wir uns nach nichts inniger sehnen, als das Angesicht unseres Herrn Jesus zu sehen. Wenn uns nichts in diesem Leben und im Zukünftigen wichtiger ist als unser Herr, dann werden wir uns auch nicht den Blick vom Zweifel und dem Neid und dem Selbstmitleid verfinstern lassen. Nichts ist mir wichtiger, nichts will ich mehr als dich Herr Jesus, auch wenn ich alt und krank und geschwächt bin, bleibst du Gott mein Trost, mein Teil, meine Stärke, meines Herzensfels, meine Zuversicht. Du bist alles, was ich brauche und das für immer. Was für wunderbare Worte in diesem Psalm. Da hieß es am Anfang noch, ich aber wäre fast gestrauchelt. Das Leben betrachtet aus dieser Zweifelsperspektive macht uns immer unglücklich, unzufrieden, bitter. Aber aus der Perspektive des Heiligtums, aus der Gemeinschaft mit Gott heraus, aus der Perspektive des Vertrauens kann man sagen, ich aber, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das heißt, das ist das Wichtigste im Leben, deine Gegenwart zu erfahren, dich mehr zu erkennen und je mehr ich dich erkenne, Herr, dich noch mehr zu lieben und dir Ehre zu bringen. Und ihr Lieben, als Menschen des neuen Bundes, lesen wir diese Worte mit nochmal einer anderen Gewichtung, denn wir wissen und haben erfahren, wie uns Gott nahe gekommen ist. In Jesus Christus, seinen Sohn, ist er uns ganz nahe gekommen. Er kam mitten hinein in unsere Welt. Das heißt, im Vertrauen auf Jesus bin ich Gott nahe. Durch ihn sehe ich, wie der Vater ist, wie Gott der Vater ist. Er wurde einer von uns, ein Mensch, so wie wir. In Jesus ist Gott näher bei uns, als wir das überhaupt begreifen können. Durch ihn haben wir die Versöhnung, durch ihn finden wir uns erst wirklich. Und er hat beseitigt, was mich von Gott trennte, meine Sünde, meine Schuld. Und im Vertrauen auf das gültige und wirksame Opfer bin ich Gott nah. Das ist mein Glück. Durch Jesus Christus können wir innige Gemeinschaft mit dem dreieinen Gott haben. Und wir dürfen zu dem allmächtigen Vater sagen, was für ein grandioses Vorrecht, welche Gnade. Und deshalb wollen wir auf Jesus sehen, denn er ist unsere Hoffnung und unsere Zuversicht. Nur mit dem Blick auf ihn gerichtet können wir klar sehen und dann auch ein echtes, glaubwürdiges, authentisches Zeugnis in dieser Welt sein. Wenn man auf andere und auch auf sich selbst sieht, dann könnte man manchmal wirklich Zweifel bekommen. Aber mit dem Blick auf unseren Herrn Jesus gerichtet, der unsere Kraft und Zuversicht ist, können wir mit Asaf sagen, alle deine Taten will ich weiter erzählen. Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Ich will ein Licht sein in dieser finsteren Welt, weil du gut bist und weil du gerecht bist. Geschwister, nur in der Gemeinschaft mit Gott und mit unserem Blick auf ihn gerichtet, können wir in dieser Welt ein glaubwürdiges Zeugnis sein und können wir auch allem Zweifel und jeglicher, auch emotionalen Versuchung, wie Selbstmitleid, Neid, Bitterkeit widerstehen. Und das wünsche ich uns, dass wir auch nach mancher Versuchung und auch Niederlage immer wieder die richtige Perspektive bekommen und dass wir im vollen Vertrauen auf Gottes Güte sagen können, Gott, du bist mein Lebensglück. Lass uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, bitte vergib mir und vergib uns, dass wir uns so oft von sichtbaren Dingen immer wieder beherrschen und von der Welt gefangen nehmen lassen. Vergib uns, wenn wir zweifeln und andere, egal ob Christen oder Nicht-Christen, beneiden. Und vergib uns, wenn wir im Selbstmitleid schwelgen und den Blick für dich und die wirklich wichtigen Dinge verlieren. Bring uns immer wieder in deine Gegenwart und Gemeinschaft zurück und lass uns das Leben so sehen, wie du es siehst. In deiner Nähe, da sehen wir erst klar und erkennen, wie wunderbar du bist. Und dass es wirklich nichts Wichtigeres und nichts Schöneres im ganzen Universum gibt als dich, ewiger Dreieiner Gott, der uns in Jesus Christus so nahe gekommen ist. Amen.